Also, wir starten jetzt durch nach der Mittagspause. Der letzte KI noch genommen, aber auf jeden Fall starten wir jetzt durch auch pünktlich mit dem Thema Agriculture, also spezifische Standards. Und wir uns danach dann den letzten Standard. Erstmal an Kali, da ist auch Agriculture-Standard.
Ja, dann nehme ich mal halben Stunden-Slot direkt nach der Mittagspause. Vielleicht aus Gründen vorab nochmal, warum das jetzt eine halbe Stunde ist bei diesem Standard. Zum einen, weil wir die Version zu dem Agriculture-Standard wirklich erst ganz spät bekommen haben. Also die Version, die jetzt hier auf Grundlage war für das Working Paper, das ist die, die am 10. März auf die Webseite gestellt wurde. Das sollte gestern in der Tech-Sitzung diskutiert werden. Ich glaube, wenn ich Thomas mal richtig verstanden habe, hat er mir sogar zugerufen, dass das nicht mehr auf der Agenda war. Gestern ist es runtergefallen. Das kann es sein. Das, genau.
Wir haben eine Work Transport
Program. Achso, genau. Also dann wurde es gestern auch auf der Tech-Sitzung das erste Mal vorgestellt, auch vom Mitglied des Viking-Teams. Die dann dort den Standard geführt haben und diese erste Version vorgestellt haben. Worum es jetzt heute ging, oder vielleicht noch einmal ausführen, wie wesentlich ist dieser Standard jetzt in der deutschen Unternehmenslandschaft? Wahrscheinlich nicht sehr einschlägig, das werden wir gleich sehen, wenn wir uns angucken, wie denn der Standard abgegrenzt ist, wer da eigentlich drunter fällt. Man kann sich ja bei Agriculture auch vorstellen, dass da beispielsweise Düngemittelproduzenten mit eingezogen sind, die sind aber nicht mit drin. Von daher ist der eigentliche Anwenderkreis relativ klein. Wir haben auch anders beispielsweise als bei den CESB-Standards die Weiterverarbeitung und Distribution, also den Verkauf, auch hier nicht mit drin in diesem Standard, sodass es wenige Unternehmen gibt, die hier originär runterfallen. Wahrscheinlich nicht mal Unternehmen wie beispielsweise KBS Saat, die jetzt Saatgut herstellen, nach meinem Verständnis der Nächsten würden selbst diese Unternehmen rausfallen aus diesem Standard. Dennoch ist es sicherlich ganz interessant, sich auch an diesem Standard anzuschauen, wie funktionieren die Sektorstandards, wie wird es abgegrenzt, wie funktioniert die Wesentlichkeitsprüfung und auch ein anderes Thema noch aufgreifen, was Herr Fink vorhin schon mal angesprochen hat, nämlich diese Wertschöpfungskette und Reporting Boundaries. Das heißt, dadurch, dass auch für Mitte nächster Woche schon eine Version 2 erwartet wird zu diesem Standard, werde ich jetzt nicht in die einzelnen Details gehen, welche Anforderungen hier erwartet werden, sondern würde gerne mit Ihnen diese 20, 25 Minuten nutzen, um hier nochmal zu diskutieren, wie werden die Sektoren abgegrenzt, wie funktioniert das Konzept der Wesentlichkeitsprüfung und wie wirkt sich das eigentlich auf die Wertschöpfungskette und auf die Reporting Boundaries aus. Wir machen zu diesem Standard eine DRSC-Diskussionsrunde am 23. März. Da sind auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass es wahrscheinlich wenig Unternehmen gibt, die in Deutschland direkt betroffen sein werden, so kann es trotzdem sein, dass das ein oder andere Unternehmen vielleicht dann sich trotzdem damit befasst, weil es an ihr Unternehmen anschließt, an die Value Chain anschließt. Wir haben beispielsweise Unternehmensvertreter von Nordzucker dabei, wir haben KBS Saat wird auch mit dabei sein bei der Diskussionsrunde. Biber wird auch mit dabei sein als größte Genossenschaft für diese landwirtschaftlichen Artikel. Sodass wir dort, glaube ich, eine sehr gute Zusammensetzung haben. Wir haben insbesondere auch Frau Leik-Omar, die auch im Writing-Team dabei war, bei dem Kalibrak als Intrag-Unterstützung, also als Writing-Team-Mitglied, die dort auch bei der Diskussionsrunde mit dabei sein wird. Sodass wir, glaube ich, hier auch nochmal ins Detail gehen können und auch dem Fachausschuss entsprechend Rückmeldung geben können Ende März. Diese Übersicht haben Sie schon gesehen bei den beiden anderen Sektoren, die heute vorgestellt wurden. Wir haben also grundsätzlich genau die gleiche Einteilung. Es gibt Sektorspezifikationen, die in Relation to, also zu den Anforderungen aus dem Set 1 gemacht werden, inklusive Application Requirement. Dann gibt es eben zusätzliche Angaben in dem Agriculture-Standard, die nur für diesen Sektor entwickelt wurde und Application Requirements. Das erste, was auffällt, ist, dass es auch hier sehr ins Detail geht, beispielsweise, wenn man sich jetzt überlegt, zu der Strategy of Business Model, also zu SBM 1, was dort alles angegeben werden muss, bin ich eben für so ein Agricultural Unternehmen bei Market Position, Strategy, Business Model, Value Chain, dass ich auch die Geographical Locations, Land, Field Size, Farm Sustainability Management Plans, also dass es auch sehr stark ins Detail nochmal geht mit diesen Angaben, die über die SBM 1 Angaben hinausgehen. Was auch hier aufgefallen ist, weil wir das aus der anderen Diskussion zu den anderen Standards schon kennen, ist, dass es auch hier wieder diese rote Liste gibt, auf die Bezug genommen wird. Haben wir ja schon bei den anderen Sektoren gehört, dass das insofern ein Problem ist, weil die zu weit, ja, zu umfassend ist, als dass man hier für jede, also auf diese rote Liste Bezug nehmen kann, mit allen Informationen zu dem eigenen Unternehmen. Ansonsten haben wir bei den sektorspezifischen Zusatzangaben dann auch einige, die wir jetzt zum Beispiel auch aus Oil and Gas oder aus Mining, glaube ich, Gas wieder entdecken, zum Beispiel Interaction with Human Rights Defenders. Das sind auch Angaben, die ich auch an anderer Stelle in anderen Sektoren schon gefunden habe. Ganz grundsätzlich gilt für den Agriculture Standard, das hatte ich vorhin schon mit angesprochen, dass alle Themen, Topics und Subtopics, die in ESS 1 als Themen identifiziert werden, hier als wichtige Themen auch für den Agriculture Standard aufgegriffen werden. Und ich glaube, das ist gerade im Zusammenhang mit der Rebuttable Presumption, auch wenn wir beziehungsweise mit diesen negativen Angaben, ist das ein Punkt, wo man nochmal überlegen sollte und wo man sicherlich auch bei jedem Sektor nochmal draufschauen kann, sind wirklich alle diese Angaben für jeden Sektor. Und Herr Schmutz hatte das vorhin auch nochmal bestätigt, dass das auch bei Mining letztlich so ist, dass dort auch alle diese Topics und Subtopics angegeben werden als für diesen Sektor relevant. Und wenn da letztlich keine spezifische Sektorzuordnung erfolgt, dann sind wir wieder bei diesem ganz großen Umfang und bei diesem Umfang an Negativangaben bzw. Informationen dazu, was unwesentlich ist. Aber das ist vielleicht auch etwas, was im Verlauf der Rückmeldung auch zu dem Kommentierungsprozess dann nochmal sich zeigen wird. Gut, das ist die Übersicht zu den einzelnen anderen Angaben, die gefordert werden, also vielleicht zur Orientierung, der Standard hat meines Erachtens 70 oder 80 Seiten, der zum Agriculture, dann haben wir eben nochmal diese 35 zusätzlichen Disclosure-Angaben, ohne dass ich jetzt gezählt hätte, wie viele Datenpunkte das sind und die Application Requirements. Diese relevanten Nachhaltigkeitsthemen für den Sektor, die dort identifiziert werden, das sind letztlich alle, die in den Topics und Subtopics identifiziert werden und die NACE-Codes, die als Grundlage für die Abgrenzung stehen. Warum es wichtig ist, glaube ich, sich auch mit diesem Standard im Detail zu befassen oder zumindest sich damit zu befassen und zu schauen, ob es Unregelmäßigkeiten gibt, ist, dass zum Beispiel auch so Editorial-Sachen auffallen können, die vielleicht dann auch für andere Standards gelten. Und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt hier nicht so gedacht ist, aber solche Sachen fallen auf. Wenn beispielsweise in diesem Sektorstandard gesagt wird, dass Agriculture, Farming and Fishing, also AFF, immer dann ein significant Sektor ist, wenn ich mir ESRS 238b und oder C anschaue und dann die Kriterien nach AR12 anwende. Die Kriterien nach AR12, die hat Herr Schmutz vorhin schon auch dargestellt, das sind die, die wir kennen. Aber wenn ich jetzt in B und C reingucke, könnte ich durchaus das Verständnis bekommen, dass neben dem Significant ERS-Sektor, die in B beschrieben sind und die in AR12 weiter konkretisiert werden, dass da vielleicht noch additional ESRS-Sektor beyond the ones reflected, dass es also noch weitere geben können soll. Das ist meines Erachtens nicht so gemeint. Ich glaube, da sind sich alle immer im Klaren oder diskutieren nur in der Hinsicht, dass diese beiden Kriterien nach AR12 abgeprüft werden. Aber ich denke, solche Editorial-Angaben, die können mit jemandem, der diese Tech-Diskussion dann vielleicht nicht verfolgt hat, könnte es durchaus da vielleicht dann auch Fragen aufwerfen, sodass man hier auch drauf schauen kann, wie das in anderen Sektoren geregelt ist und auch entsprechend vielleicht in der Kommentierung aufgreifen kann. Zur Sektorabgrenzung, und das war an dem Beispiel sehr eindrücklich im Vergleich zu den CESPI-Standards geregelt, dass es hier wirklich nur um die Production of Crop, Production of Animal, Growing of Crop und Raising of Animals geht. Also es ist sehr eng abgegrenzt. Auch die Dienstleistungen, die hier auch wieder reinfallen in den Sektor, sind wirklich nur auf das begrenzt, wenn beispielsweise Schädlingsbekämpfung auf dem Feld durchgeführt wird. Also das sind keine Dienstleistungs-Services, die jetzt weiter erfasst werden könnten. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ist das eben bei diesen Assessment-Standards an der Stelle zumindest so Value Chain-mäßig betrachtet, sodass man dort eben sich wahrscheinlich schneller in einem dieser Food and Beverage Standards wiederfindet, als hier beispielsweise bei den Agricultural Products Farming und Fishing. Das sind einfach nochmal die NACE Codes und auch mit den deutschen Übersetzungen. Die habe ich mir jetzt insbesondere vor dem Hintergrund angeguckt. Haben wir vielleicht Unternehmen, die dort aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht reinfallen könnten, die wir auch ansprechen sollten, dass sie sich mit diesen Sachen dann auseinandersetzen? Wir hatten ursprünglich mal so ein bisschen auch in die Richtung Biofuel gedacht, ob es da Unternehmen gibt, die eben auch den Biofuel und Plans sozusagen selber anbauen. Das hatte sich aber nicht bestätigt. Dann, wie gesagt, hatten wir so ein bisschen Saatgut und Düngemittel verlegt, aber die fallen alle raus aus diesem Standard. Von daher ist das, wie gesagt, auch die Dienstleistungen so eng abgegrenzt, dass da keine anderen angrenzenden Unternehmen in dieser Value Chain, in dieser Value Added reinfallen würden. Was vielleicht zur Abgrenzung dann nochmal, was in hier nicht enthalten ist, ist die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln. Das ist beispielsweise dann in diesem NACE 10 nochmal alles aufgeführt. Was auch nicht enthalten ist, ist die Herstellung von chemischen Erzeugnissen, wo zum Beispiel Düngemittel extra nochmal aufgeführt sind. Also das nur zur Information, was man hätte sich vorstellen können, was aber draußen ist. Einzelhandel, Handelsvermittlung, Weiber beispielsweise, das wäre alles nicht Teil dieses Sektors. Zum CESPI-Standard habe ich eben schon mehrfach heute ausgeführt, dass die ein bisschen anderes Vorgehen an dieser Stelle haben und dass etwas fließenderer Übergang auch ist zwischen den einzelnen Industries, sodass man sich dort auch mit Distribution und Retail auch beispielsweise schon in den Agricultural Products wiederfinden würde. Und ich finde diese Überleitung von den CESPI-Standards auch insofern wirklich ganz relevant, weil ich denke, dass wir bei den EFRAG-Themen, bei den ISRS-Sektorabgrenzungen, die noch kommen werden, uns damit immer wieder auseinandersetzen müssen, wie das diese Abgrenzung vorgenommen wurden bei schon existierenden Frameworks. Genau, also das, die Value-Adding Activities, darauf hatte ich schon abgestellt, Wholesale Distribution und die Purchases sind dort mit drin. Bei dem Abschnitt zur Sector Specific Materiality Assessment, das hatten wir vorhin schon ausgeführt, dass Thomas hatte das schon dargestellt, dass wir jetzt ein anderes Wesentlichkeitsverständnis haben. Aber hier vielleicht wirklich nochmal dieser Punkt da drauf, auf diesen ersten sektorspezifischen Themen, wie das ausgestaltet ist. Man sagt eben, diese sektorspezifischen Themen, die pro Sektorstandard festgelegt werden, die gelten üblicherweise für den Sektor. Das ist an sich eine sehr gute Herangehensweise. Kommt dann eben auch sehr darauf an, wie ist der Sektor zugeschnitten, wie kann man diese Themen abgrenzen. Und die sind zu berücksichtigen, hier steht noch sofern wesentlich, das ist sozusagen noch die alte Folie, seit Stand gestern, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gilt es eben jetzt, dass es immer zu berücksichtigen ist, weil es als wesentlich angenommen wird. Und hier gucke ich nochmal auf diese Übersicht mit den Verweisen, wo man das jetzt finden kann, in diesem Standard, aber auch nochmal zum Vergleich in ISS-1. In ISS-1 gibt es diese Tabelle mit den Topics und Subtopics. Und wenn die Themen insgesamt komplett übernommen werden in den Standard, dann führt es dazu, dass wirklich alle Themen als wesentlich erachtet werden und eben zu allen Themen Stellung genommen werden muss, inwieweit man die berücksichtigt hat oder nicht. Gut, die anderen Wesentlichkeitsanalysen wurden auch schon bei den anderen Sektoren vorgestellt. Hier vielleicht nochmal eine Besonderheit, dass es eben keine Disclosure Requirements gibt, die auf EU-Vorgaben Bezug nehmen. Also dieser Anhang C, der hier zwar noch aufgeführt ist und auch sogar in der Inhaltsverzeichnis aufgeführt ist, den gibt es sozusagen im Standard, im Sektorstandard selber gar nicht. Weil es wahrscheinlich für Aquaculture an der Stelle keine Seite gab. Was aber auch gilt, das ist eben auch durchgängig, dass ich für die ISS-2-Angaben oder eben für E1-Angaben und S1-Angaben, die übliche Grenzwerten habe bei S1, dass die in jedem Fall zu beachten sind. Also das ist ein Konzept, was praktisch für alle durchgezogen ist. Ein Thema, was mir aufgefallen ist in diesem Standard, was ich aber denke, was sich für alle Sektoren eigentlich noch ergeben könnte oder was vielleicht nochmal diskutiert werden muss, ist, wie sich eigentlich diese Angaben zur Wertschöpfungskette mit der Sektorabgrenzung, wie sich das verhält. In dem Standard AFF sieht man beispielsweise, dass extra nochmal eine Angabe gemacht wurde zu Reporting Boundaries, dass man sagt, ohne jetzt die Grundlagen in ISS-1 zur Wertschöpfungskette ändern zu wollen, also das ist dieses Chapter 5, heißt es hier, dass man immer dann berichten soll über die Operational Sites, wenn ich diese Assets unter Financial Operational Control habe. Das heißt, man hat also zum einen diesen Verweis auf die Wertschöpfungskette, der also scheinbar immer weiter behalten werden soll, und zum anderen eben auch hier diese Ausweitung oder Eingrenzung der Wertschöpfungskette, das geht jetzt hier aus diesen Angaben nicht weiter hervor, dass immer dann zu berichten ist, wenn ich Financial and Operational Control habe. Für mich hat sich die Frage gestellt, wenn ich in den Sektorstandards vielleicht als Unternehmen, Herr Ried sagte das vorhin, dass er sich vielleicht bei ca. 6 Sektoren sieht oder vielleicht auch mehr, wenn ich in einem Sektor über eine Wertschöpfungskette berichten soll, nach oben und nach unten. Und das ist meine sektorspezifische Berichterstattung. Da kann es ja durchaus sein, dass ich in einem anderen Sektor, der praktisch sozusagen von diesem Sektor aus gesehen eher Value Chain Downstream oder Upstream ist, dass ich dann praktisch ebenfalls in diesem Sektor über meine Wertschöpfungskette berichte und dass ich darüber sehr viele Doppelangaben habe, beziehungsweise eigentlich in jedem Sektor mein ganzes Unternehmen betrachte, weil mein Unternehmen mit anderen Berichtsbereichen oder Geschäftsbereichen Teil meiner Wertschöpfungskette für diesen einen Sektor ist. Und das war für mich nicht ganz klar, wie das gedacht ist mit diesen Sektoren. Das ist jetzt vielleicht bei Agriculture, wie gesagt, jetzt nicht so eine einschlägige Frage, aber vielleicht nochmal auch die Frage an Sie, wie Sie das bisher bei den anderen Sektorstandards verstanden haben oder ob das ein Thema war, das vielleicht auch schon mal diskutiert wurde.
Also die Angaben im Bereich Sektoren sind ja bezogen auf das Set 1 ohnehin verpflichtend. Das heißt, eigentlich müsste das Thema, taucht das Thema da ja schon auf. Wertschöpfungsketten. Das ist doch ein
Man hat ja den Sektorspezifik oder den Sektorstandards habe ich ja nur Disclosure Requirements, die zusätzlich sind zu dem, was ich in Z1 habe. Entweder nehmen Sie auf ein ganz klares Disclosure Requirement in Z1 Bezug, wie zum Beispiel zu dem Strategy und Business Model, dass man sagt, okay, diese Abgabe in Z1 wird jetzt noch erweitert um Managing Plan für Sustainability, für die Operational Sites beispielsweise. Also, dass man diese Angaben erweitert oder dass man wirklich sektorspezifische Angaben fordert, die jetzt in Z1 noch nicht angeführt wurden. Und
das wären dann Ausschnittsthemen, die nur erwachsen aus dem sektorspezifischen zu berichten.
Genau. Und wenn ich eben diese sektorspezifische Betrachtung habe und diese Angaben für den Sektor mache und innerhalb dieser Sektorangaben die Value Chain anspreche, die Wertschöpfungskette anspreche, dann ist das ja typischerweise, dass ich über den Sektor hinausgehe. Und also gerade wenn ich so einen eng definierten Sektor habe wie Agriculture, dann würde ich ja sehr schnell über den Sektor hinausgehen mit meiner Wertschöpfungskette. Bei Öl und Gas habe ich vorhin verstanden, dass da eine sehr weite Wertschöpfungskette schon in den Sektor selber angesprochen wird. Aber in diesem Beispiel, je nachdem, wie ich den Sektor abgrenze, bin ich halt sehr schnell bei einer Wertschöpfungskette außerhalb meines Sektors, den ich betrachte. Und wenn ich dann Angaben machen soll zu meiner Wertschöpfungskette, bin ich wahrscheinlich in anderen Sektoren, die vielleicht sogar auch zu meinem Unternehmen gehören. Ich habe meines Erachtens, wenn ich mit meiner Wertschöpfungskette über den einen Sektor hinausgehe, kann ich halt sehr schnell in Doppelung landen. Je nachdem, von welcher, wo ich aufgucke, entweder auf das Unternehmen oder nur auf den Sektor, ob ich da bei mehreren Sektoren wieder lande.
Das ist auch nicht realistisch, dass dann dieser Fall eigentlich, dass man auch das Set 1 Reporting Themen da nicht aufscheint. Weil die sektorspezifisch sind. Jetzt ist wirklich eine offene Frage.
Naja, wir haben ja durchaus verschiedene Themen.
Ja gut, da kommen jetzt spezifische Themen dazu,
das genau. Ist schon
klar. Aber spielen die denn vorher gar keine Rolle?
Also zum Beispiel Animal Health und Welfare, das ist jetzt vorher als das ist wirklich ein ganz spezifisches Thema, was vorher nicht adressiert ist. Und genau, den Farm Sustainability Management Plan, gut könnte man sich fragen, ob das jetzt vorher schon angesprochen wurde, aber Endangered Reckless Species, das sind schon, das ist ja auch die Idee, dass ich das möglichst nicht überschneide. Und wenn ich dann, also diese Wertschöpfungskettenfrage ist wahrscheinlich auch deutlich über diesen einen Sektor hinausgehend von der Fragestellung, ob es da Überschneidungen geben kann, ob es Doppelung geben kann oder ob das klar abgegrenzt ist.
Naja, in den schönen Beispielen, die Sie genannt haben, da wäre es wahrscheinlich abgegrenzt. Oder auch mit bestimmten Wertschöpfungsketten.
Ist vielleicht auch ein Gedanke, den man
gemeint das Thema sind ja tatsächlich Oil and Gas, die ja wirklich nicht was zu müssen dazu. Das ist eine Tankstelle, da würde man sagen, das ist das Thema, das man jetzt hat, und der Punkt, dass man sich in der Wertschöpfungskette bewegen würde, dann das Thema vielleicht gar nicht aufkommen lassen.
Genau.
Bei solchen Themen, wo man ja leider ausschließlich ausgreift, dass diese Wertschöpfungskette, dass man dann unter Umständen zum Beginn und der Polizeiprobe zu überlappen nützen, dass man dann
das war jetzt auch nicht.
Das ist generell das Thema. Steht das eigentlich alles zu?
das Konzept und jetzt natürlich auch PayPal schreibt das nicht einfach auf, aber das ist die Standards für die Branche, mit denen man sich jetzt beschäftigt, hier eher so eine gute Ausnahme von Basis. Und es wird ein ganz großes Thema, wenn wir jetzt Verbündete kommen. Das ist ja, der baut ja auf, der kann schon auf, deswegen wollte er auch. Dieser Absatz, den Sie da zitiert haben, kann ja nicht, das ist ja nicht ganz nachvollziehen. Und da steht ja im Grunde drin, die Reporting Boundary, nicht die Organization Boundary. Die Reporting Boundary sind die Operation Sites. Es gibt aber durchaus ja auch Anforderungen, die wahrscheinlich ein bisschen da rausgehen. Ich verstehe jetzt auch nicht, wie das dann mit der Definition von Value Chain sozusagen in Verbindung steht, warum man über diesen Absatz sicherstellen will, es soll wirklich nur den Standort gehen. Bei Agriculture kann man das vielleicht vertreten, aber bald man vielleicht auch schon an, jetzt mal an Rinderzucht gehen. Dann ist ja zumindest die Fütterung dieser Rinder kein unwesentlicher Aspekt. So ja auch ähnlich ist, was man aus dem Ziel geht. Ich glaube, die Frage ist noch nicht konzeptionell gelöst. Und man konnte sich bisher ganz gut rumvogeln, weil das alles echt nur am Anfang der Kenntnis sind. Und dann, wenn Nachfolge kommt, dann wird sich die Frage intensiv stellen.
Ich glaube, das war auch ein Punkt, weil wesentliche Standards war diese Ausführung von Financial Operation Control. War das jetzt gedacht als Einengung der Value Chain oder als Ausweitung der Value Chain schon alleine? Also gucke ich mir jetzt noch mehr an, als ich nach dem DSS 1, Set 1 mache bisher? Oder gucke ich mir weniger an, als ich bisher mir angucken würde für die sektorübergreifenden Anforderungen? Also dazu, man merkt den Standard ein bisschen an, dass dieses Konzept noch nicht weiter durchdacht oder evaluiert wurde. Gut, das ist vielleicht auch ein Punkt, den man dann für die zukünftigen Sektoren im Hinterkopf haben kann. Wie gesagt, wir werden diesen Entwurf, beziehungsweise den, der nächste Woche dann veröffentlicht wird, auch nächste Woche mit den Stakeholdern diskutieren. Wir werden auch schauen, was wir da für Rückmeldungen bekommen und das hier auch nochmal vorstellen. Ansonsten, wenn Sie keine weitere Anmerkungen oder auch Fragen haben, das ist nicht der Fall, dann können wir euch